Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Eine neue Woche, eine neue Folge, was mich bewegt, und zwar schon die 51. Ich begrüße an dieser Stelle Pascal. Moin Pascal.
Hi, wir gehen jetzt mit großen Schritten auf die 100 zu.
Genau, wir gehen mit großen Schritten auf die 100 zu. Letzte Woche hatten wir unser großes Jubiläum hier bei Was mich bewegt und haben mal so ein bisschen zurückgeschaut auf die Themen, auf die wichtigsten Themen, die unsere ZuhörerInnen und uns natürlich auch am stärksten ja in den letzten 50 Folgen bewegt haben. Und da haben wir in dieser Folge auch schon so ein bisschen auch auf die Folge heute hingewiesen oder angeteasert, dass wir natürlich jetzt in den nächsten Folgen wieder so ein bisschen auf die Aktualität schauen wollen, auf Themen, die uns aktuell bewegen. Und dazu gehört natürlich auch das Thema, was wir bei Automobilproduktion momentan in unserem Fokus haben, in unserem Themenfokus, Themenmonat August, nämlich Automatisierung und Robotik. Und da haben sich ja in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch einige Fortschritte in der Autoindustrie ergeben. Und Pascal, in der letzten Folge, hatte ich gerade gesagt, haben wir schon über eine ja ziemlich futuristische Innovation in einem US-amerikanischen BMW-Werk gesprochen. Mhm. Also ein Fortschritt, ein starker Fortschritt, sage ich mal, in Sachen Robotik. Was war da denn los? Kannst du uns da mal ein bisschen aufschlauen?
Was war da denn los? Ja, du erinnerst dich, wir kamen vom Thema KI als eines unserer wichtigsten Themen, auch so in den ersten 50 Folgen unseres Podcasts, kamen wir dann eben jetzt zu sozusagen den neuesten Trends im Bereich Robotik. Und wie du schon selber gesagt hast, und wir haben es ja in der letzten Woche schon ein wenig angeteasert, kam ja BMW mit einer sehr spannenden Meldung um die Ecke, nämlich dem Testbetrieb des humanoiden Roboters Figure 2. Humanoid heißt in dem Fall, klar, jeder weiß, man muss sich dann auch wirklich, wer ihn noch nicht gesehen hat, genauso vorstellen, wie man sich das auch vorstellt. Es ist wirklich ein menschenähnlicher Roboter auf zwei Beinen im sozusagen modernen Blechkleid, also das sieht auch nicht mehr hemdsärmelig aus, sondern sehr, 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 sehr schick. Wir haben letzte Woche schon gesagt, the future is now. Es sieht sehr nach Science Fiction aus, ist aber eben tatsächlich im Testbetrieb aktuell im BMW-Werk in Spartanburg. Was passiert da oder was ist der Roboter? Kurz zum Hintergrund. Ist ein vom Startup Figure, ein Robotik-Startup. Der Figure 2 liegt nahe, es gab auch schon einen Figure 1. Und jetzt mit der aktuellen Ausbaustufe wurde da nochmal wirklich eine große Schippe draufgelegt. Man spricht da von der dreifachen Rechenleistung, von verbesserter Sprachkommunikation, bessere Kameras, Mikrofone, Sensoren, besserer Akku und vor allem, und das ist natürlich auch entscheidend, Hände der vierten Generation, so nennen sie es, nämlich in Menschengröße und mit 16 aktiven Freiheitsgraden pro Hand und einer dem Menschen vergleichbaren Kraft. Also da hat man natürlich viel Fokus drauf gelegt, dass wirklich gerade was die Handarbeit angeht, dieser Roboter wirklich sehr, sehr stark dem Menschen nachempfunden ist. Und dadurch ist er eben auch in der Lage, zahlreiche, wirklich menschenähnliche, zweihändige, komplexe Aufgaben zu übernehmen und zum Beispiel Teile millimetergenau zu platzieren. Das ist auch genau das, was der Figure 2 da eben im Karosseriebau in Spartanburg gemacht hat oder auch aktuell im Testbetrieb eben noch macht, nämlich Blechteile in spezielle Vorrichtungen einlegen, millimetergenau, damit am Ende sozusagen diese Teile miteinander verbunden werden können. Und da sind wirklich auch besonders feine taktile Fähigkeiten dieses Roboters für erforderlich, damit das millimetergenau passiert. Und spannend ist auch, dass der Roboter, und das hat man dann auch in so einem kleinen Film gesehen, den BMW auch dazu veröffentlicht hat, verlinken wir natürlich unseren Artikel dazu, da ist auch das Video drin eingebunden, damit sich alle, die zuhören, natürlich auch nochmal ein Bild machen können, weil gerade, wir können jetzt viel darüber sprechen, Yannick, in so einem Fall ist natürlich immer schön, das tatsächlich mal zu sehen. Und dort hat man auch mal gezeigt, was passiert, wenn dort ein Fehler passiert, wenn tatsächlich der Roboter einen Teil irgendwie schief einlegt, dann geht er nicht die Stanze runter und dann hat man da ein Karosserieteil im Endeffekt für den Müll produziert, sondern das erkennt der Roboter auch sofort, legt das Teil ein, es ist schief, korrigiert sich da selbst und drückt am Ende dann sprichwörtlich nur noch aufs Knöpfchen, wenn das tatsächlich auch wirklich korrekt eingelegt ist. Also da muss man wirklich sagen, wirklich mal dieses Video anschauen, weil das schon ganz, ganz beeindruckender Anwendungsfall ist.
Ja, hochspannende Innovation auf jeden Fall. Wenn man das allein, wenn man das sieht, wenn man das bei uns bei Automobilproduktion haben wir dazu ja auch einen Artikel erstellt. Allein wenn man das Bild sieht von diesem humanoiden Roboter, da denkt man natürlich erstmal, hat man natürlich erstmal die popkulturellen Referenzen im Kopf. Man denkt an Terminator, man denkt an Star Wars, C3PO. Aber das ist ja wirklich ganz konkret und auch ein ganz konkreter Helfer jetzt in der Produktion oder in der Produktion von Spartanburg. Der da durchaus entlastend wirken kann, natürlich Effizienzen heben kann. Genau. Aber es ist ja nicht sozusagen der erste seiner Art, sage ich mal. Also dieses Thema hatten wir ja schon vor einiger Zeit schon auch von einem anderen Hersteller.
Ja, genau, so ist es. Nämlich, du sprichst es gerade an, Tesla hat ja auch schon sehr medienwirksam und sehr frühzeitig, wir haben da letzte Woche auch schon ein kleines bisschen drüber gesprochen, eben auch sehr frühzeitig seinen humanoiden Roboter Optimus vorgestellt auf einem seiner KI-Tage. Ich glaube, 2 Jahre ist es inzwischen her, der eben auch auf der Autopilot-Software von Tesla basiert, um eben wirklich da auch kamerabasiert da auch die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Musk selbst nennt Tesla schon längst, und das ist ja, wir kennen ja alle Elon Musks markige Worte, Musk selber bezeichnet Tesla schon als das vermutlich größte Robotikunternehmen der Welt. Ja, er betrachtet natürlich auch seine Fahrzeuge inzwischen eigentlich längst als Roboter. Und insofern, ja, war Tesla da, sagen wir, früh dran, da auch zu präsentieren, aber das ist genau der entscheidende Punkt. Weil da gibt es momentan auch dann durchaus so ein bisschen auch in der Medienlandschaft und in den Tech-Medien so ein bisschen Diskussionen darüber, wie weit denn der Tesla Optimus denn aber tatsächlich ist. Das heißt, wir wissen jetzt natürlich alle miteinander, Tesla und vor allem in Person von Elon Musk sind natürlich auch gerne mal sehr, sehr früh dabei, was die ein oder andere Ankündigung angeht, und dann lässt man es wieder ein bisschen auf sich warten, ja. Und
es ist ein bisschen das System Trump oder die Idee, ja, Trump erstmal raushauen und ob da wirklich was hintersteckt, das weiß man immer nicht. Aber die beiden, die passen ja auch ganz gut zusammen, wie man zuletzt auch gesehen hat.
Ja, so. Und jedenfalls gibt es auch von Tesla zum Beispiel, von dem Optimus, ein aktuelles Video auf X mit dem Untertitel Trying to be useful lately. Wo man eben diesen Optimus sieht, wie er Batteriezellen sortiert und dann in entsprechende Vorrichtungen dann irgendwie einsortiert. Man sieht aber auch, und das jetzt komme ich so ein bisschen auch zu der Kritik oder so ein bisschen zu der Skepsis der Medien, man sieht aber auch in diesem Video, wie diese Roboter aktuell zu Trainingszwecken von Menschen mit VR-Brillen noch ferngesteuert werden. Das heißt, erstens hat das dann, wenn man so ein bisschen die Medienberichte sich dann auch in Amerika durchliest, durchaus mal zu Zweifeln geführt, wie weit die denn bereits sind. Und da geht man wirklich davon aus, dass die aktuell noch in einer sehr, sehr frühen Trainings- und Testphase sind, wenn die tatsächlich momentan noch durch menschliche Fernsteuerung überhaupt erstmal in ihren Bewegungsabläufen antrainiert werden, damit eben die ganzen neuronalen Netze dann eben auch von diesen angelernten Bewegungen lernen und ihre eigenen Aktivitäten anpassen. Ist ein ganz normales Vorgehen bei Robotern, auch bei, kommen wir vielleicht gleich noch zu einem Beispiel, auch bei aktuellen Cobots macht man das so, dass man sie natürlich zu bestimmten Arbeitsschritten anleitet, diese Arbeitsschritte dann gespeichert werden, um diese Arbeitsschritte dann zu wiederholen. An dem Punkt scheint Tesla aber aktuell noch zu sein, wo man in den Medien wirklich davon ausgeht, dass das schon eher noch ein recht frühes Stadium ist und noch nicht direkt übermorgen schon einer der ersten Gigafactories von Tesla irgendwie zu sehen ist. Wobei die Ankündigung lautet, man wolle dieses Jahr die ersten Einsätze haben. Aber, und das auch dann so ein bisschen die Skepsis dann auch so aus der Tech-Szene, man sieht da aktuell eben einen Optimus, und auch das können Sie sich gerne mal anschauen, das Video haben wir auch verlinkt, man sieht da aktuell einen Optimus, wie Teile sortiert werden. Und da ist natürlich auch einer der ersten Kommentare in einem Beitrag, der das Ganze eingeordnet hat, der sagt, also Roboterarme sind heute längst in der Lage, ohne jegliche Fehler und auch mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision Teile zu sortieren in entsprechende Vorrichtungen. Das ist nun wirklich jetzt nicht das, was man sich von einem modernen, von einer Zukunftsvorstellung von humanoiden Robotern in der Fabrik vorstellt, wenn da im Prinzip so ein humanoider Roboter steht und am Ende Teile von links nach rechts pickt. Das kann wirklich jeder moderne Industrieroboter mit hoher Präzision und hoher Geschwindigkeit.
Da muss man natürlich an der Stelle auch, man muss jetzt Tesla nicht in die Bresche, für Tesla in die Bresche springen, aber man muss natürlich auch an der Stelle so ein bisschen einschränkend sagen, auch das, was BMW in Spartanburg gerade ausprobiert mit Figger zusammen, ist natürlich ein, ja, wie man so schön sagt, ein Leuchtturmprojekt, wo es natürlich auch erstmal in den nächsten Iterationsstufen oder Phasen, Testphasen jetzt sich befindet. Das ganze Thema ist natürlich interessant und wird wahrscheinlich auch in Zukunft irgendwann ausgerollt werden auf andere Werke, aber an dem Schritt sind wir sicherlich noch lange nicht. Pascal, du weißt, wie lange wir schon über das Thema KI in der Produktion sprechen. Also diese ganzen Use Cases, über die wir in letzter Zeit auch intensiver gesprochen haben, die gibt es ja schon lange in der Produktion. Also von daher, da ist sozusagen die Entwicklung, die beschleunigt sich natürlich eben auch durch die immer bessere KI und die immer besseren KI-Technologien, die dahinter stecken. Aber auch das wird natürlich noch dauern, bis wir das im BMW-Werk in Regensburg sehen, sage ich mal.
Ja, absolut, definitiv. BMW hält sich natürlich aktuell schon auch noch zurück. Da ist man natürlich an einem anderen Punkt, als es jetzt irgendwie Elon Musk oder Tesla sind, was da irgendwie vollmundige Ankündigungen sind. Im Gegenteil, das ist dann natürlich eher dann wieder der deutsche Kommunikationsduktus zu sagen, das gucken wir uns jetzt erstmal an, das testen wir weiter, entwickeln das weiter, erproben den Einsatz dieser Roboter weiter. Also da gibt's aktuell von BMW wirklich keine Ankündigung konkreterer Natur, wo, wie und wann solche Roboter jetzt eingesetzt werden können. Und man muss natürlich auch, das gehört auch ehrlicherweise zur Einordnung dazu, Tesla hat jetzt gezeigt in diesem Video, wie diese Roboter aktuell von mit VR-Brillen ausgestatteten Menschen eben gesteuert und trainiert werden. Das ordnet übrigens auch nochmal frühere Videos von dem Optimus nochmal ein, die schon viel weiter schienen in der Vergangenheit, wo dann natürlich jetzt viele auch dazu sagen, ah gut, wenn wir jetzt gesehen haben, dass die von Menschen gesteuert werden, dann können wir auch mal ganz ehrlich davon ausgehen, dass wenn diese Cobots vor einem Jahr schon ganz andere Aufgaben erledigen konnten, in Anführungszeichen, dann war das wohl auch eher sehr medienwirksam, aber wahrscheinlich auch noch ferngesteuert. Was heißt, und was will ich damit sagen, auch bei BMW und Figger ist es natürlich aktuell eben anschauliches Video, von dem man natürlich auch sagen muss, klar, das ist natürlich auch, wird sicherlich auch alles so inszeniert sein mit Anwendungsfällen, wo die Roboter sich natürlich auch richtig verhalten, wo sie keine Fehler machen oder in der Lage waren, die zu korrigieren. Da wird es natürlich, das brauchen wir uns alle nichts vormachen, da wird es natürlich auch andere Videos geben, wo der eine oder andere humanoide Roboter dann irgendwie doch mal über eine Kiste stolpert oder einen Teil doch falsch einlegt und zusammenstanzt.
Aber es ist deutlich konkreter und es ist viel mehr als ein Marketing-Gag, wie wir ja auch in vielen Konstellationen früher auch schon mal, auch in anderen Bereichen der Autoindustrie, gibt es ja manchmal auch so Fortschritte, die vielleicht eher so ein bisschen, ja, wie gesagt, als Marketing-Gag verwendet werden oder so ein bisschen als Vision verwendet werden. Aber das ist doch deutlich näher an der Realität als vielleicht noch vor 10 Jahren, als vor 5 Jahren. Also finde ich absolut spannend. Aber wir haben ja jetzt auch mal geschaut, was dann wirklich ganz konkret jetzt auch wirklich in der Produktion anderer Hersteller auch im Serieneinsatz schon ist. Ich meine, da gibt es eine ganz große Bandbreite an Robotern, an Cobots. Da hatten wir auch noch ein paar Beispiele rausgegriffen.
Genau, ich habe jetzt mal, wir haben natürlich auch gerade einen sehr großen Beitrag dazu geliefert, einen Überblick über Automatisierung und vor allem den Stand der Dinge bei Cobots. Ich greife mir jetzt ein Beispiel nochmal raus, Yannick, weil wir gleich ja auch noch so ein bisschen andere Aspekte in der Diskussion ja auch noch miteinander besprechen wollen, weil da geht es natürlich auch darum, dass man all das nicht nur auf der technologischen Ebene besprechen kann und muss und sollte, sondern da gibt es ja im Prinzip auch das, was dann weitergedacht werden muss, wenn man über den Einsatz nachdenkt. Deswegen, wir verlinken natürlich auch den Beitrag noch mit mehr Beispielen, aber nur eins rausgegriffen, Ford setzt zum Beispiel in Köln schon längst in der Fiesta-Endmontage zum Beispiel Cobots ein und wo da jetzt gerade der Stand der Dinge ist, und das fand ich jetzt spannend, deswegen habe ich es nochmal rausgegriffen, dass man jetzt gerade an der Schwelle steht von sozusagen dem aktuellen Stand der Dinge von Cobots, steht man jetzt an der Grenze zu kognitiven Robotern. Und da soll es eben auch über mehr Sensoren und natürlich auch mit ganz anderen Algorithmen von künstlicher Intelligenz, sollen diese Systeme natürlich in Zukunft noch besser in der Lage sein, auf die Umgebung auch besser reagieren zu können, weil, wir haben es vorhin gesagt, Cobots sind momentan natürlich noch sehr, sehr antrainiert, sehr angeleitet und können genau diese Schritte durchführen. Zum Beispiel Klebeschritte, ja, das ist so ganz typische Schritte für aktuellen Cobot-Einsatz, ist eben, dass Menschen ein Bauteil in eine Vorrichtung legen, ein Cobot, natürlich ohne Zaun und ohne weitere Sicherheitsschritte, trägt dann natürlich perfekt und in absoluter Präzision zum Beispiel dann Klebeschichten auf. Der Mensch entnimmt das Bauteil wieder und setzt es ein. Das sind so typische Beispiele, aber eben auch typische Beispiele dafür, dass ein Roboter eine exakt angelernte Bewegung nachmacht. Und diese zukünftigen Entwicklungsstufen sollen jetzt zum Beispiel auch laut Ford dann in der Lage sein, nicht nur fest definierte Tätigkeiten auszuführen, sondern auch in der Lage sein, zu interagieren und auch auf Menschen zu reagieren, sich auch anzupassen, den Bedingungen und Umständen anzupassen. Also da kommen wir dann langsam schrittweise an den Punkt, den wir jetzt vielleicht mit dem Figure 2 oder Tesla Optimus als sozusagen Zukunftsvision sehen. Ist es dann natürlich so, in der Realität reden wir hier von Iterationen, reden wir hier von schrittweisen Entwicklungen, wo man es langsam dann eben auch in die Richtung kommt, dass solche Cobot-Arme eigene Entscheidungen treffen können und eben auch reagieren können. Aber Yannick, vielleicht mal als kleine Überleitung zum zweiten Diskussionspart heute im Podcast. Habe ich mal ein bisschen geschaut, wofür das Startup Figure denn so steht und was so die Mission und der Gedanke eigentlich dahinter ist, einen solchen Roboter zu entwickeln. Das fand ich sehr spannend. Sie haben nämlich erstens gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, Roboter oder eine Zukunft mit Robotern zu denken. Die eine ist, man entwickelt sozusagen ein Umfeld, was zu Robotern passt. Das heißt, man baut sozusagen man baut eine roboterkonforme Fabrik, ja, und baut im Prinzip eine Fabrik, organisiert man und sortiert man so, dass sie zu Robotern passt. Oder man passt Roboter so an, dass sie zu einer menschlichen Fabrik passt. Nämlich genau das, was jetzt mit diesen humanoiden Robotern passiert. Warum? Weil wir dann natürlich wirklich in der Lage sind, einen Roboter an einen Punkt zu bringen, an dem diese Roboter schrittweise in der Lage sind, mit dem Menschen zu interagieren und eben die Rolle einzunehmen, die auch ein Mensch in einer Produktion einnimmt. Deswegen hat man sich zum Beispiel jetzt bei Figure, bei diesem Startup, Robotik-Startup aus Amerika, dazu entschieden, eben diesen Weg zu verfolgen und zu sagen, nee, wir packen nicht im Prinzip die gesamte Umwelt und das gesamte Umfeld eines Roboters so an, dass es zum Roboter passt. Wir passen den Roboter so an, dass es zum Umfeld, wie wir es aktuell vorfinden, passt. Mhm. Und deswegen eben diese humanoiden Roboter. Und Yannick, jetzt wollten wir noch so ein bisschen mal darüber sprechen, was heißt denn das eigentlich für die Zukunft, wenn das, was wir jetzt so ein bisschen in ersten Grundzügen sehen und sehen können, wenn das mal Realität wird?
Werbung.
Fragen Sie sich, wie Sie Ihre Produktion nachhaltiger machen können? Entdecken Sie die innovativen Automatisierungslösungen von Omron für rationalisierte und flexible Produktionsabläufe. Setzen Sie auf Top-Qualität und Sicherheit und halten Sie gleichzeitig Umweltvorschriften ein. Omron bietet eine umfassende Palette an Hardwarelösungen für all Ihre Herausforderungen im Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit, um die Qualitätskontrolle zu verbessern und Prozessoptimierungen zu erreichen. Make it sustainable. Make it Omron.
Also das, was du gerade sagst, auch was Figure mit diesen humanoiden Robotern ja eigentlich erreichen will, ist ja das Mantra oder das Credo, was ja momentan in der Branche, nicht nur in der Branche, eigentlich in der Industrie allgemein, in der Robotik allgemein ja so ein bisschen gilt. Und zwar eben ja kollaborierende Roboter, also mit dem Menschen im Einklang befindliche Roboter sozusagen zu entwickeln und zu integrieren in ein bestehendes Produktionssystem. Und das geht natürlich davon aus, dass wir in Zukunft nicht eine vollautonome, menschenleere Fabrik, das ist ja immer so ein bisschen das Schreckgespenst, was so durch die Flure wabert und geistert, kreieren, sondern eben eine Fabrik, in der Menschen und Roboter zusammenarbeiten und zusammen an der, also sozusagen Wertschöpfung teilhaben können. Das ist ja so ein bisschen die Idee momentan. So, das ist natürlich die Frage, wird das ein tragfähiges Modell auch für die Zukunft sein? Oder werden wir nicht um, sage ich mal, noch höhere Effizienzgrade, noch höhere Automatisierungsgrade benötigen am Ende des Tages? Weil Automatisierung ist kein neues Thema in der Industrie, in der Automobilindustrie. Das ist eins der ältesten Themen. Und wir merken ja auch gerade in den letzten 20, 30 Jahren, dass diese Steigerungsquoten oder diese Steigerungsrate natürlich immer weiter abflacht. Ne? Also diese wirklichen Schritte, die wir jetzt, weiß ich nicht, mit der Einführung der Fließbandarbeit sozusagen gesehen haben, diese Quantensprünge, diese Riesensprünge gibt es natürlich in der Form nicht mehr. Aber durch KI, durch künstliche Intelligenz kann man natürlich erwarten, dass man eigentlich eher dazu tendieren könnte in den Bereich autonome Fabrik, also vollautonome Fabrik, wo der Mensch wirklich gar keine Rolle mehr spielt, zu gehen. Da sagen natürlich einige, nein, das ist nicht der way to go. Es geht ja nicht darum, Berufe zu automatisieren, sondern Aufgaben. Das heißt, der Mensch bleibt weiterhin sozusagen wichtig, sei es als Kontrollinstanz für die Arbeit der künstlichen Intelligenz, der Roboter. Da ist dann ein bisschen die Frage, können wir vielleicht auch mal kurz drüber sprechen, wird das so bleiben oder ist das auch nur sozusagen eine Zwischenstufe, bis wir wirklich zur vollautonomen Fabrik kommen? Ist natürlich auch immer eine, sage ich mal, unternehmenspolitische oder auch eine industriepolitische, eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung, wo wollen wir hingehen am Ende des Tages? Wollen wir da sozusagen das letzte bisschen rauskitzeln, was an Effizienz und Produktivität zu holen ist? Dann ist wahrscheinlich der Weg schon eher dahin, dass auch der Mensch nachher nicht mehr die Kontrollinstanz sein wird am Ende des Tages. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Naja, wie du schon sagst, es gibt ja jetzt genau zwei Sichtweisen. Und die eine Sichtweise ist die, in der man sozusagen vor der menschenleeren Fabrik Angst hat. Ja, Wegfall von Jobs und dann spielen wir zukünftig keine Rolle mehr. Das wird dann alles von Robotik gemacht. Und du hast auch gerade so schon gesagt, und das ja auch schon mit einem sozusagen schon fast ein bisschen interpretierenden Unterton, wenn man die letzten Effizienz Prozente da rauskitzeln will, dann das. Und all das ist ja das Bild, dass das Ganze was Negatives ist. Das heißt, die menschenleere Fabrik als eine Zukunftsvision, der sich natürlich irgendwo der raffgierige Kapitalist, der alles bis ins allerletzte Mark automatisieren und will und am Ende alle Effizienzen heben will, die überhaupt nur drinstecken, der macht das dann natürlich und dann ist der Mensch irgendwie irrelevant. Aber die andere Variante ist ja die, zu fragen, stehen wir eigentlich einer Zukunft gegenüber, in der Menschen entsprechende Aufgaben nicht mehr machen müssen, in der sich auch zum Beispiel unsere Idee von Erwerbsarbeit und mindestens mal von schweren manuellen Tätigkeiten verändert, weil auch zum Beispiel auch bei diesem Startup Figure zu lesen, und das ist ja auch eine der Realitäten, zu lesen, dass es heute schon in Amerika ungefähr 10 Millionen Mitarbeiter in genau diesen Bereichen der Produktion und Logistik und Warehouse und so weiter aktuell fehlen, allerhöchstens 6 Millionen oder so überhaupt zur Verfügung stünden. Das heißt, selbst mit sämtlichen Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen würden, wäre dieser Bedarf gar nicht zu decken. Jetzt weiß man auch, dass auch nicht alle diese Menschen, die dann zur Verfügung stehen, dann auch in solche Jobs gehen und gehen können und so weiter. Das heißt, die Realität ist ja im Prinzip heute schon eine, in der vielfach solche Tätigkeiten gar nicht mehr zur Verfügung stehen und gar nicht mehr durch den Menschen gedeckt werden können. Da geht es jetzt mal gar nicht unbedingt darum, dass man den Menschen in der Fabrik gar nicht mehr haben will, sondern ihn vielleicht in die Fabrik gar nicht mehr unbedingt hineinbekommt. Ja? Und dann ist es auf der anderen Seite natürlich, Yannick, und das können wir dann auch einfach mal diskutieren, es ist natürlich eine sehr soziologisch und philosophische Fragestellung, nämlich die Frage, steht man dann irgendwann auch vor einer Zukunft, in der solche Aufgaben einfach nicht mehr vom Menschen erledigt werden müssen?
So sieht's aus, genau. Und da möchte ich vielleicht ganz gerne an der Stelle auch mal eine interessante Perspektive reinwerfen, die ich rausgefunden habe oder gelesen habe von Professor Andreas Süska von der Hochschule Niederrhein. Mit dem haben wir auch schon Interviews geführt, den kennen wir ganz gut, der war auch auf einer unserer Veranstaltungen schon unterwegs.
Bekanntesten Industrie 4.0 und genau,
Produktionsexperte und auch pointierter Kolumnist, unter anderem bei den Kollegen von Produktion, von unserem Schwestermagazin Produktion. Und dort hat er in einer Kolumne geschrieben und so ein bisschen auch dieses Thema oder auch diesen Fokus thematisiert. Und er hat das mal von einer bisschen anderen Perspektive oder aus einer anderen Perspektive ergründet. Und zwar sagt er, ja, die klassische Produktion steht vor einem grundlegenden Wandel und die besteht in erster Linie aus der Trennung zwischen dem Produzenten und seinem Kunden. Und diese Trennung löst sich immer mehr auf. Der Produzent von morgen, der entwickelt und fertigt keine Güter mehr, sondern befähigt eher andere, dies zu tun. Also da ist gerade ein ganz grundlegender Wandel in der Verständnis von Wertschöpfung innerhalb von produzierenden Unternehmen unterwegs. Und er macht das auch so ein bisschen an einem Beispiel fest und auch ganz konkret an dem Thema Cobots. Denn wir haben es ja nun gerade auch diskutiert und von dir gehört, dass Cobots und auch humanoide Roboter immer stärker sozusagen in den Bereich, in den Skill-Bereich, in das Skillset der Menschen eintauchen, immer mehr Arbeiten des Menschen in der Fertigung auch abzunehmen. Wir haben vorhin über dieses Damoklesschwert der Ersetzbarkeit eben gesprochen, was da über den menschlichen Mitarbeitern eben schwingt. Und er sagt eben, das ist der Weg, auf dem wir uns gerade befinden, auf diesem Weg der höheren Automatisierung. Aber das würde nicht so ein großes Problem stellen, sagt er, wenn Unternehmer nicht darüber nachdenken könnten, Mitarbeiter auch an diesem Produktivitätsgewinn, den diese Cobots immer stärker einfahren, eben auch teilhaben ließen. Also ganz klar sagt eben, dass eben Mitarbeiter nicht mehr Mitarbeiter im klassischen Sinne sind, sondern eben auch eine Art Co-Unternehmer, zu einem Art Co-Unternehmer werden. Und das wiederum hätte ja den Effekt, dass die Unternehmer, die ja weiterhin Kaufkraft brauchen, die Leute, Menschen brauchen, die ihre Produkte am Ende des Tages kaufen, eben auch weiterhin über diese Kaufkraft verfügen, ohne dass sie jetzt in jedem Detail immer an der Wertschöpfung dieses Produktes auch beteiligt sind, also an der konkreten Herstellung, an der konkreten Fertigung und am konkreten Vertrieb dieser Produkte teilhaben. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz interessante Perspektive. Er sagt auch, wenn wir Bedarfsgüter noch hochautomatisiert produzieren, dann muss der Mitarbeiter, der noch einen Bruchteil der Zeit arbeitet, trotzdem voll bezahlt werden. Den Produktivitätsgewinn müssen sich Unternehmer und Mitarbeiter in Zukunft verteilen. Er darf nicht wie bisher nur auf der Kapitalseite gutgeschrieben werden, in dem eigenen Interesse eben der Unternehmer. Also Mitarbeiter werden zu Mitunternehmern. Also finde ich eine ganz, ganz spannende, soziologisch, wie du schon gesagt hast, soziologische Diskussion vielleicht an der Stelle auch. Aber das zeigt da trotzdem, dass wir auf dem Weg eben dieser höheren Automatisierung sind und dass es vielleicht auch ein unvermeidlicher Weg ist am Ende des Tages. Also finde ich, könnte man mal drüber nachdenken, ob das nicht eine Perspektive wäre.
Ja, das ist ja, ich meine, das betrifft ja viele, viele Gedanken momentan zur auch Veränderung in der Arbeitswelt, basieren so ein bisschen darauf, dass ich immer das Gefühl habe, dass viel Ablehnung bei bestimmten Diskussionen daher kommt, dass man aber diese Dinge unter sonst gleichen Bedingungen annimmt. Ja, sagt man ja in der Wissenschaft so schön. Ne? Das heißt, wir denken im Prinzip, wir diskutieren über Vier-Tage-Woche oder wir diskutieren über Reduktion der Arbeitszeit und betrachten das aber vielfach, vor allem auch kritische Stimmen, betrachten das aber vielfach unter der Annahme, dass sonst irgendwie alles gleich ist oder sich sonst nichts verändert, aber Menschen einfach nur fordern, weniger zu arbeiten. Aber genau das, was du gerade skizziert hast, ist natürlich auch etwas, was in der Zukunft Realität werden wird, nämlich dass durch KI und Robotik, sei es jetzt Robotik wirklich als Hardware-Roboter oder sei es KI als Automatisierung in einem Software-Bereich, dazu führen, dass, wie du schon sagst, viele Aspekte unserer Arbeit wahrscheinlich in nahezu jedem Job in irgendeiner Ausprägung bedeuten, dass viele Aufgaben, die ich vorher als Mensch gemacht habe, nun nicht mehr machen muss. Und dann muss man eben Menschen auch irgendwie daran beteiligen, an diesem Effizienzgewinn. Es ist die gleiche Diskussion, Yannick, die es zum Beispiel mal auch zu sozusagen KI- und Robotiksteuer gab in Bezug auf die großen Tech-Player. Mm, ne? Wenn jetzt die Amazons und Microsofts und Googles und so weiter sozusagen ihre Arbeit und ihre Wertschöpfung auf breiter Basis von Software-Automatisierung und KI machen, müssen solche Unternehmen dann nicht zum Beispiel, ähnlich wie man vielleicht eine Lohnsteuer abführt und so weiter, nicht auch sozusagen einen Roboter oder eine KI sozusagen bezahlen und darauf Steuern zahlen, ne? Also der Gedanke, wenn natürlich alle Roboter in der Fabrik, du hast jetzt genauso viele humanoide Roboter in der Fabrik, wie du vorher Menschen hattest, ja, dann natürlich trotzdem den Gedanken dahinter zu haben, dass man dafür natürlich trotzdem für einzelne Roboter und für die Gesamtsumme dieser Roboter irgendeine Form von Abgabe eben zahlt, damit der Staat wiederum diese Menschen bezahlt, die deswegen auch nicht mehr arbeiten müssen, ja, oder weniger. Oder dann bist du wieder bei Diskussionen, ob in Zukunft dann sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für Menschen grundsätzlich eben vom Staat getragen werden, weil die ganze Wertschöpfung einer gesamten Industrie, einer gesamten Gesellschaft eben auf sehr breitem Boden von Robotik und Automatisierung erwirtschaftet wird. Ja, also das sind Dinge, die werden nicht in 10 Jahren kommen, ja, aber vielleicht in 100 oder 150 Jahren. Aber da muss man natürlich mal drüber nachdenken, weil, wie wir sehen an den plakativen Beispielen, mit denen wir eingestiegen sind, dass wir von einer Wirklichkeit, in der Robotik stark an Wertschöpfung beteiligt ist, und wir sehen jetzt das mit allen Veränderungen von KI softwareseitig in sämtlichen Branchen auch, da sind wir nicht unendlich weit von entfernt.
Ja, lustigerweise hat zu dieser Robotersteuer, die du gerade angesprochen hast, Professor Siska in seinem Beitrag auch was gesagt, und er sagt, nein, das macht für ihn wenig Sinn, weil es natürlich dann wieder zu so Prozessen kommt, die wir jetzt ja auch aktuell mit dem Thema Steuern haben, dass dann natürlich sie die Produktion wieder dahin verlagern wird, wo sozusagen die Steuern am niedrigsten sind und wir dann wieder sozusagen da einen Wettlauf oder einen Wettkampf, welche Region, welches Land bietet da die geringsten Steuersatz, was die Automatisierung oder die Roboter anbelangt. Das ist natürlich jetzt auch eine weite Diskussion, die wir jetzt an der Stelle auch nicht mehr, sag ich mal, in extenso ausführen können. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, was folgt aus so einer Ankündigung, wie es jetzt BMW gemacht hat, oder so einem Use Case, der wirklich ganz konkret ist, der ja auch durch seine Menschengestalt eben zeigt, wie weit das Thema eben schon ist und wie nah die Roboter jetzt an den Menschen auch physisch sind, sage ich mal, in der Erscheinung, welche Diskussionen natürlich danach aufkommen. Und ich würde uns natürlich auch freuen, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, Ihre Meinungen jetzt hier bei LinkedIn zum Beispiel kundtun würden, wie Sie das Thema Automatisierung, Robotik, die Entwicklungen, die es da zuletzt gab, eben sehen. Da würden wir uns sicherlich freuen, wenn wir da noch eine kleine Diskussion jetzt im Anschluss anstoßen könnten.
Absolut. Jetzt freue ich mich erstmal darüber, Yannick, dass wir beide als Menschen in unserer Form als Menschen hier heute miteinander gesprochen haben. Also danke dir für die spannende Diskussion. Ich möchte an der Stelle auch nochmal Danke sagen an unseren Partner Omron, der uns heute bei dieser Folge unterstützt hat. Da freuen wir uns natürlich auch sehr über den Support. Danke an alle, die zugehört haben. Du hast es gerade schon gesagt. Auch ich würde mich da über die Diskussion sehr freuen. Da kann man ein großes Fass aufmachen, aber das macht dann ja auch Spaß zu diskutieren. Also herzlich gerne, und dann freue ich mich auch auf die kommende Woche.
So sieht's aus. Ich freue mich auch. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.